wiederkommt, dann werde ich auch dabei sein. Selig, der das sagen kann. Und ich hoffe, dass heute viele da sind, die zum Herrn gehören. Wir wollen hier einsteigen in ein sehr schwieriges Thema an sich für Spezialisten, aber sicher doch auch hoffentlich allgemeinverständlich über Zeichen der Endzeit. Ich freue mich immer ganz besonders, in Birkenfeld zu sein. Zum einen deshalb, weil es in der Nähe meiner Heimatstadt Pforzheim liegt und ich immer viele Freunde treffe. Ich begrüße jetzt auch hier alle recht herzlich, die ich jetzt nicht mit der Hand begrüßen kann, aber es gilt. Und freue mich, hier im Freundeskreis auch heute mal wieder sprechen zu dürfen. Ich glaube, es ist 2 Jahre etwa her, wenn ich mich nicht täusche, dass ich zum letzten Mal hier gestanden bin. Und damals ging es, ja, wenn man die Tür noch aufmacht, hinten. Damals ging es um das Thema Friede und konziliarer Prozess, diese Gebiete. Heute geht es nun um ein sehr umfassendes Gebiet, Zeichen der Endzeit. Und da gibt es ja nun eine ganze Menge von Zeichen, die die Wiederkunft unseres Herrn ankündigen. Ich habe etwa 20 Zeichen heute Abend uns vorgenommen, dass wir die betrachten, die ersten vier etwas ausführlicher, die anderen dann etwas kürzer, einfach aus Zeitgründen. Aber damit wir nicht viel Zeit verlieren, fangen wir am besten gleich an. Nun, die Gewissheit, dass Jesus wiederkommt, die haben wir bei all dem, was wir auch heute an schweren, nun an Endzeitzeichen sehen müssen. Jesus ist ja am Kreuz von Golgatha gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Und wer ihn am Glauben annimmt, er hat diese Erlösung. Und im 1. Thessalonicher 4 lesen wir: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Diese Entrückung beim Herrn ist unser Ziel. Aber wir gehen trotzdem noch durch den Anfang der Wehen hindurch, wie uns die Bibel sagt, bevor dann die große Trübsalzeit einbricht, die Herrschaft des Antichristen. Und dann wird Jesus wiederkommen, um sein Friedensreich, in denen die ihm die Treue gehalten haben, zu bauen. Und diese Freude, diese Hoffnung, das ist nun das Beglückende, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht in diesen finsteren und dunklen Ereignissen, die auf uns zukommen, vergehen, auch schon jetzt am Anfang der Wehen, sondern dass wir da durchhalten und getrost sind. Denn es heißt einmal, ich bringe jetzt heute viele Bibelzitate, müssen wir mal wieder nachschlagen, es heißt in 2. Korinther 4,17, dass unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schafft. Das ist nun diese Freude, dieser Trost. Nun, Zeichen der Endzeit, da dürfen wir uns damit überhaupt beschäftigen. Hat nicht Jesus gesagt, Zeit und Stunde weiß niemand, wann er wiederkommt? Ja, die Zeit und die Stunde können wir nicht berechnen. Wer das tut, verfällt in einen Irrtum. Wer das tut, setzt sich über diese klare Aussage hinweg. Aber zugleich ermahnt uns Jesus trotzdem, die Zeichen der Zeit zu beachten. Und als seine Jünger ihn fragen, Herr, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt, dann nennt er ihnen eine ganze Reihe von Zeichen. Und nun also wollen wir beginnen. Ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben über diese Zeichen zunächst. Es gibt Zeichen in der Politik, so wie es nun auch heute angekündigt ist, deshalb auch hier der Schwerpunkt, Kriege und Kriegsgeschrei, Israel, der grünende Feigenbaum, die Schatten von Harmagedon und die neue Weltordnung des falschen Friedens. Das sind die Zeichen in der Politik. Dann die Zeichen der Technik und im Wirtschaftsleben sind zum Beispiel die wachsende Vernetzung und Kontrolle, ungerechter Reichtum und Machtkonzentration, Inflation und Wirtschaftskrisen und Hungersnöte. Die Zeichen der Natur sind die Umweltzerstörung, das AIDS-Signal, immer mehr Erdbeben und ein positives Zeichen, wachsende Fruchtbarkeit in Palästina. Die Zeichen in Religion und moralischem Gebiet ist das Auftreten falscher Christus und falscher Propheten, immer mehr kräftiger Irrtümer und verderblicher Sekten. Das Zeichen ist auch der Mensch der Endzeit, der ein ganz besonderes Gepräge trägt. Und vor allem der wachsende Kontakt mit der Finsternis, der Okkultismus, die sind zur offenen Satansanbetung. Und die Zeichen im Blick auf die Gemeinde Jesu ist zunächst die Warnung vor Verführung, die Voraussage der Verfolgung, die Abnahme von dem Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und der Liebe, das Auftreten der babylonischen Endzeitkirche, die gegen die Braut stehen wird, aber ein positives Zeichen auch hier, der Siegeszug der Mission. Das ist nun also unser Programm für heute Abend. Ich beginne nun gleich mit dem ersten Zeichen. Wir machen also eine Pause nach etwa 45 Minuten, um danach dann zur zweiten Hälfte überzugehen und danach nochmal eine Pause wieder angehen muss, sodass man dann ja noch bleibt zur Diskussion oder zur Rückfrage bereitsteht. Kriege und Kriegsgeschrei ist das Erste, das wir nennen müssen, nun in chronologischer Reihenfolge. Jesus spricht davon vom Anfang der Wehen und wir wissen, wenn bei einer Frau die Wehen einsetzen, dann ist der Zeitpunkt bis zur Geburt nicht mehr weit. Und so ist auch das der deutliche Hinweis, wenn die Wehen beginnen, dann ist die Geburt der neuen Welt nicht mehr weit, dann kommt Jesus bald. Und in Matthäus 24, Vers 6 und 7 heißt es nun, ein Wort unseres Herrn, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Nun, Bibelausleger wie Gerhard Mayer und Arnold Fruchtenbaum weisen darauf hin, dass die Bezeichnung ein Volk gegen das andere und ein Königreich gegen das andere wird sich erheben, dass das Weltkriege bedeutet, einen weltweiten Kriegszustand. Und solche Weltkriege haben wir das erste Mal überhaupt in der Geschichte im 20. Jahrhundert erlebt, also 14 bis 18, 1939 bis 1945. Ein Zeichen, dass der Anfang der Wehen eingesetzt hat. Und wenn wir heute auf die Zerstörungskraft der Waffen blicken, die in der Welt gelagert sind, dann kommt uns das grausam. Selbst westliche Journalisten sprechen von apokalyptischen Dimensionen, hört man immer häufiger in den Massenmedien. Apokalyptische Dimensionen im Blick auf die heutigen Kriegsmöglichkeiten. Wenn man etwa an die ABC-Waffen denkt, atomare, bakteriologische und chemische Waffen und die Zahl der Waffen, die immer noch da ist. Der bibellesende und gläubige Christ allerdings weiß, dass nicht diese Waffen das Ende der Welt bestimmen, sondern allein als er es in seinen Plan zulässt. Das ist nun auch das, was wir immer wieder von der geistlichen Ebene her sehen dürfen und sehen sollen. Kriege und Kriegsgeschrei. Das zweite Zeichen ist Israel, der grünende Feigenbaum. Und das ist vielleicht das deutlichste Zeichen der baldigen Wiederkunft. Und zwar die Wiederentstehung des Staates Israel. In der Bibel wird Israel immer wieder verglichen mit einem Feigenbaum. Weil er keine Frucht bringt, muss er verdorren, doch am Ende der Zeiten, heißt es, wird er wieder grünen, wird er wieder Blätter treiben. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 11, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Das jüdische Volk hat wegen seiner Ablehnung Jesu Christi als Messias ein doppeltes Gericht erleiden müssen. Zum einen die geistliche Verblendung und zum zweiten die Zerstreuung unter alle Völker. Und dieses wird aber wieder aufgehoben am Ende der Zeit. Und da wird sich das Schicksal Israels wenden. Und in unübertrefflicher Symbolik hat der Prophet Hesekiel bereits vor 2.500 Jahren die Wiederentstehung des Staates Israels, die Heimkehr der Juden vorausgesagt. Auch viele andere Stellen, Jesaja 11, ich zitiere nun aus Hesekiel 37, Entschuldigung. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Eine Prophetie vor 2.500 Jahren und die Bibel wimmelt ja nur so von erfüllten Prophetien, was ja beweist, dass es nicht nur von Menschen stammt, sondern dass hier Gott selber durch seine Diener spricht. Und diese Rückkehr der Juden nach Palästina setzte im 20. Jahrhundert ein und 1948 wurde nun tatsächlich der Staat Israel neu gegründet. Die geistliche Erneuerung ist auch verheißen, diese steht noch aus, aber wir erleben heute bereits immer mehr messianische Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Zwar noch eine kleine Zahl, aber doch eine wachsende Zahl. Nun, eine weitere prophetische Voraussage im Blick auf Israel ist 1967 eingetroffen. Wer weiß denn, an was ich hier denke? Ja, die Wiedereinnahme der Jerusalemer Altstadt speziell durch das jüdische Volk. Gegen eine vielfache arabische Übermacht hat im Sechstagekrieg Israel in 6 Tagen den Sieg behalten. Auf eine ganz wunderbare, glänzende Weise wurde hier gegen eine vielfache Übermacht ein fast unglaublicher Sieg errungen. Und damals wurde am 7. Juni 1967 die Jerusalemer Altstadt wieder eingenommen von dem Volk Israel. Damals rief General Moshe Dayan Folgendes aus. Wir sind zur Allerheiligsten unserer heiligen Stätten zurückgekehrt und werden nie mehr von hier weichen. Nun, Jesus hatte es 2000 Jahre früher vorausgesagt, in Lukas 21, Vers 24. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Dann wird es wieder vom jüdischen Volk eingenommen werden, wenn die Zeit der Heiden erfüllt ist. Und nun war also Jerusalem wieder in der Hand des jüdischen Volkes. Und nun, das ist nun eine Vermutung aufgrund biblischer Aussagen, könnte auch die Prophezeiung in Erfüllung gehen, die von der Wiedererrichtung des jüdischen Tempels handelt. Diese Wiedererrichtung ist etwa vorausgesagt in Daniel 9, Vers 27, Matthäus 24, Vers 15, 2. Thessalonicher 2, Vers 4, für diejenigen, die es mitschreiben wollen. Wenn es Ihnen etwas zu schnell geht, übrigens muss ich vielleicht doch sagen, dass wir durchkommen, etwas schneller, aber es wird auch alles auf eine Kassette aufgenommen, sodass wir mal in Ruhe anhören können. Also, wer jetzt nicht mitschreiben möchte, nur zur Beruhigung. Wenn Sie diese Bibelstellen dann also haben möchten, Daniel 9, 27, Matthäus 24, 15, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Und da ist also die Rede von einem wiederbestehenden Tempel am Ende der Zeiten in Jerusalem, von der Wiedereinführung und Beendigung des Opfers unter der Herrschaft des Antichristen und der Aufrichtung des antichristlichen Feuers der Verwüstung im Tempel. Das ist jetzt nun für die Spezialisten. Nun ist es interessant, dass diese Bemühungen um den Tempelbau in einzelnen jüdischen Kreisen schon seit längerer Zeit wahrzunehmen sind. Es wurde schon ein Grundstein versucht zu legen und immer wieder gibt es dann auch Probleme, etwa an der Tempelmauer. Allerdings müssen wir uns nun hüten vor einer unnüchternen Euphorie im Blick auf Israel, denn wir sehen ja, dass im Tempel einmal auch der Antichrist sitzen könnte nach 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Der Mensch des Verderbens, der sich dann in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und so sehen wir also, dass die Heilsgeschichte mit Israel auch immer zugleich mit einer Unheilsgeschichte verwoben ist. Das hütet uns vor einer unnüchternen Euphorie, genauso wie vor einer Verteufelung dieses Landes, wie sie leider immer wieder auch in den Massenmedien geschieht. Nun kommen wir zum nächsten Zeichen der nahen Wiederkunft. Die Schatten der letzten Endschlacht von Harmageddon, werden heute schon immer deutlicher wahrgenommen. Denn wir stellen fest, dass Israel in der Welt nur wenige Freunde hat. Die UNO hätte der Gründung des Staates im Jahr 1948 wohl kaum zugestimmt, wenn die Juden vorher nicht einen unsäglichen Blutpreis im nationalsozialistischen Holocaust bezahlt hätten. Damals schlug das moralische Gewissen der Welt noch für Israel, wenn auch nicht ungeteilt. In den darauffolgenden Jahrzehnten jedoch wurde Israel in der UNO fast immer mit überwältigender Mehrheit niedergestimmt und verurteilt. Vor allem in den Fragen des Palästinenserproblems, das gewiss sehr schwierig ist. Es wird aber niemand erwarten können, dass sich die Juden aus dem Land ihrer Väter wieder vertreiben lassen. Wie es vor allem viele arabische Länder fordern. Das heißt dann, hinaus ins Meer sollen sie getrieben werden. Es wird hier die alte Feindschaft sichtbar, die bereits in 1. Mose 16 ihren Anfang genommen hat, in dieser Erzählung von Isaak und Ismael. Diese zwei Heilslinien, die sich aufspalten, die Heilslinie des jüdischen und auch des christlichen Stammes dann Isaak und Ismael, die Linie der Araber, die dann später in die Moslems gemündet ist. Und diese Linien laufen neben und gegeneinander her. Und deshalb ist zu befürchten und anzunehmen, aufgrund dieses uralten Streites, ja dieser uralten Feindschaft, dass der Hass gegen Israel bei den arabischen Völkern auch dann nicht enden wird, wenn, selbst dann nicht, wenn eine allseitig zufriedenstellende Lösung im Palästinenserproblem gefunden würde, denn zu tief ist diese Ablehnung verankert, leider. Dieser Hass ist es, der Hitler erfüllte. Dieser Hass prägte den Antisemitismus aller Jahrhunderte. Dieser Hass war es auch, der 1981 die Islamische Konferenz dazu bewog, den Heiligen Krieg gegen Israel auszurufen. Nicht erst Saddam Hussein, sondern bereits 1981 in sämtlichen islamischen Ländern. Und dieser Hass klingt nun oder klang nun auf auch in den Worten und Taten des irakischen Diktators Saddam Hussein, wie Sie alle gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten. Er beschoss Israel mit Raketen, es ging gar nicht mehr so sehr um Kuwait, sondern interessanterweise nun wiederum um dieses heilsgeschichtliche Volk Israel. Und er wollte die Juden ins Meer treiben, wie er gesagt hat. Und es ist anzunehmen, dass das immer wieder versucht wird. Nun vielleicht noch einige Worte zu Saddam Hussein. Er selber hat sich als der wiedergekommene Nebukadnezar bezeichnet, wie er bereits im Buch Daniel vorkommt und auch bei den Propheten, der das der damals Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt hat. Und er hat sogar die alte Stadt Babylon wieder aufgebaut, die Ruinen Babylons wieder errichtet, wieder renoviert. Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung zum Eintreffen verschiedener Prophetien, die sich auf Babylon beziehen, in einem ganz wörtlich konkreten Sinne. Vielleicht umdeutend symbolisch verstehen, sondern zum Teil sind die Dinge doch auch ganz wörtlich und auch symbolisch zugleich gemeint. Babylon ist also wieder errichtet und wird weiter wohl errichtet werden, auch nach dem Sturz, als ein Zentralheiligtum sozusagen dieses Landes. Und interessant ist nun auch, sind einige Bibelstellen, die sich gerade auf den Irak beziehen in unserer Bibel. Und zwar, wenn wir einmal aufschlagen, Offenbarung 9, ganz am Ende der Bibel, wer eine dabei hat, Offenbarung 9, ab Vers 13, hier ist von den Gerichtsengeln, den Posaunen, Gerichten die Rede, und hier nun der sechste Engel. Offenbarung 9, Vers 13 folgende. Und der sechste Engel posaunte. Und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Wassersprung Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Volkes war viel tausendmal tausend. Und so weiter nun hier. Die Gerichtsengel, die losgebunden werden vom Strom Euphrat her. Das ist doch nun auffallend. Da, wo die Wiege des Paradieses stand, nach der Paradieseserzählung 1. Mose 1 und 2, da, wo also der Anfang der Menschheit lokalisiert wird, da beginnen auch diese Gerichtswehen mit der sechsten Posaune, wo nun dieser Völkersturm auf Israel einsetzen wird. Wenn es jetzt nicht geschieht, dann wird irgendwann der Euphrat austrocknen, wie es an anderen Stellen heißt, um den Königen des Ostens den Weg zu bereiten. Ebenfalls immer wieder dieser Hinweis auf diese Mächte, die Israel bekämpfen werden. Es ist also nun noch nicht eingetroffen, aber der Euphrat, und er liegt ja im Irak, das habe ich nur ganz vergessen zu sagen, ist also Euphrat und Tigris und in diesem Gebiet sehr zentrale Gewässer. Und das wird nun auch als Wasserscheide betrachtet zu den Ländern im Osten, China und Sowjetunion, und wenn der Euphrat einmal vertrocknet und das in der Endzeit geschehen wird, dann werden diese Heere und mit ihnen verbunden viele andere Heere. Man denkt hier vor allem bei vielen Auslegern jetzt an die Völker der arabischen Welt und vielleicht auch andere Länder, am Ende alle Völker, am Ende dann werden gegen Israel marschieren und der Herr selber wird eingreifen und diese Heere vernichten, Feuer wird vom Himmel fallen, es wird ein Erdbeben geben, wie es noch nie in der Menschheit war. Und es gibt mehrere Erfüllungen dieses Völkersturms auf den Zion. Vielleicht erleben wir die erste in nicht allzu ferner Zeit tatsächlich dann. Saddam Hussein, so sagen es auch viele Beobachter, Christen, die nun diese Sachlage beurteilen, zum Beispiel auch Dekant Lach, den ich am letzten Sonntag zu diesem Thema sprechen und hören durfte, er sagt auch, dass Saddam Hussein ein Vorläufer, ein Modell dieses antichristlichen Völkersturms war, der irgendwann einmal tatsächlich noch einmal losbrechen wird. Er ist vorerst gescheitert, aber nach ihm werden wieder andere kommen. Dieser Hass ist unausrottbar. Und das wird dann die Schlacht von Harmagedon sein. Dieser Name ist leider vielfach missbraucht worden von manchen Gruppierungen, aber er findet sich nun in der Bibel. Wir müssen es ganz nüchtern und realistisch zur Kenntnis nehmen. Es wird diese Schlacht geben, sie ist geschildert in Offenbarung 16, Vers 12 bis 16. Und auch hier wieder der Euphrat. Achten Sie darauf. Und der sechste Engel, das ist nun aber die Zornschalengerichte, der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres, also Satans und des Antichristen, und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich sprechen, diese sind Teufelsgeister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Streit auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und dann in Vers 16, und er hat sie versammelt an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon, Berg von Megiddo. Har, der Berg, Magedon von Megiddo, die große Jezreel-Ebene, der schon mal in Israel war. Da ist es uns vorausgesagt. Aber Gott wird sein Volk beschirmen, denn es heißt in der Schrift, wer Israel antastet, der tastet meinen Augapfel an, spricht der Herr. Von diesen Endschlachten ist auch in Sacharja 12 die Rede, auch Jahrtausende vorher vorausgesagt. Ich zitiere Sacharja 12, Vers 1 bis 3. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. siehe, ich bin Jerusalem zum Taumelbecher zugerichtet, für alle Völker und Prinz umher. Und auch Juda wird gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Zacharja 12, aber sie werden sich wundreißen daran. Und in dieser Zeit, wenn nun diese Angriffe erfolgen werden, da wird Israel Jesus als seinen Messias erkennen. Jetzt noch verblendet, aber dann werden sie ihn erkennen. Sie werden auch ihn sehen, den sie durchbohrt haben, heißt es in Zacharja 12, Vers 10. Schon im Alten Testament, der Kreuzestod vorausgesagt und die Bekehrung Israels. Nun zum vierten Punkt, im Blick auf die politischen Zeichen. Die neue Weltordnung des falschen Friedens. Nun, wir haben also gehört, dass sich einmal alle Völker gegen Jerusalem versammeln werden. Die zeitliche Einordnung ist mehrfach wahrscheinlich zu sehen, aber auf jeden Fall wird auf der Erde in zunehmendem Maße eine Allianz der Völker entstehen. Diese mag vielleicht zunächst Israel in eine Friedensordnung einbeziehen, aber aus irgendeinem Grund wird sich am Ende trotzdem diese Allianz gegen Israel richten. Der Grund ist uns in der Bibel nicht genannt, aber das ist ja klar deutlich aus Daniel 9, Vers 27, dass ein Bund geschlossen wird, der dann aber gebrochen wird von Seiten der antichristlichen Bundeskinder. Nun betrachten wir weitere biblische Aussagen, da sehen wir, dass diese Allianz eng mit dem Ziel an Frieden und Sicherheit zusammenhängt, wie wir sie heute immer wieder hören. Der Apostel Paulus sagt ebenfalls dieses voraus, dass am Ende der Tage die Menschheit zu einem Zustand gelangen wird, wo sie ausruft, es ist Frieden, es hat keine Gefahr. 1. Thessalonicher 5, Vers 3, keine Gefahr mehr auf Frieden und Sicherheit. Und irgendwann einmal wird es der Menschheit aus eigener Kraft gelingen, diesen Planeten scheinbar zu befrieden. Die Angst vor der Gefahr der riesigen Waffenpotenziale, ja, die ich genannt habe, treibt sie zu einem Frieden um jeden Preis zusammen. Und das ist menschlich gesehen durchaus verständlich. Und wenn wir nun in die Welt blicken, dann sehen wir, dass dieses Streben nach Frieden in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht hat. Ich nenne einige Beispiele. Das Scheitern des Kommunismus ließ sich nicht mehr verbergen. Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow hat ein Reformprogramm Perestroika entwickelt, das den Weg zu umfassenden Reformen eröffnete, die zuerst durchaus anzuerkennen ist, und auch die Annäherung von Ost und West. Deutschland wurde, und dafür sind wir zunächst auch dankbar, zu einem Staat wieder. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst, der Kalte Krieg beendet. Und als nächstes kommen nun die Vereinigten Staaten von Europa auf uns zu. Die Staaten der Welt rücken zusammen zu immer komplexeren Machtblöcken, und nationalistische Aufstände, die als Nachwehen sozusagen zu sehen sind, sie werden als unzeitgemäß, als rückständig gebrandmarkt und zum Teil mit Waffengewalt niedergeschlagen. Der UNO, den Vereinten Nationen, werden immer größere Befugnisse zugeteilt. Die Gründung einer Weltpolizei ist bereits im Gespräch, die dann immer eingreift, wenn irgendjemand gegen die neue Weltordnung, die entstehen soll, rebelliert. Nun, dieses Ziel einer neuen Weltordnung, wo ist das zum ersten Mal aufgetreten? Wir müssen nun dieses ganz deutlich benennen. Dieser Gedanke stammt aus den Statuten der freimaurerischen Geheimbünde, insbesondere der Illuminaten um Adam Weishaupt, die gesagt haben, alle Regierungen dieser Erde werden einmal verschwinden und die Menschheit wird eine Weltgemeinschaft werden, in der es keine absolute Wahrheit mehr geben wird, wo alle Systeme, alle Religionen nur noch als verschiedene Ausgestaltungen des einen Themas gelten sollen. Einheit ohne Wahrheit. Und lange Zeit wurde dieses Ziel einer neuen Weltordnung nur im Geheimen angestrebt, aber seit Mitte der 80er Jahre wird offen davon geredet, dass diese Welt zu einer Welt mit letztendlich auch einer Religion, das wird jetzt noch nicht so gesagt, wird aber aus vielen Dingen deutlich, die ich noch beschreiben werde, angestrebt werden soll. Und das ist nun das Problem, dass das nicht alles ganz positiv und vordergründig notwendig aussieht, dass aber diese Einheit auf Kosten gehen wird einmal der Freiheit, weil je größer die Einheit wird, die Vereinheitlichung, die Vermassung, umso problematischer wird auch die Freiheit und Individualität der einzelnen Personen und Völker. Und das Problematischere noch ist, dass bei jeder Vereinheitlichung die Wahrheit letztendlich auf der Strecke bleibt und damit auch die christliche Wahrheit. Die Aussage Jesu, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wenn niemand zum Vater außer durch ihn kommt, das fällt bereits heute weitgehend diesen Vereinheitlichungstendenzen etwa in einer Ökumene der Religionen, der Weltreligionen, der nichtchristlichen Religionen zum Opfer. Darauf komme ich aber später zu sprechen. Ich möchte jetzt zunächst auch eingehen auf Daniel 2 und 7 sowie auf Offenbarung 13 und 17, wo dieses vierte Weltreich vorausgesagt ist. Hier wird, werden, ich kann es jetzt nicht alles vorlesen, aber Sie wissen vielleicht, in Daniel 3 und 7 werden vier Weltreiche zunächst geschildert, die sich ablesen. Eine Prophetie ebenfalls, zunächst auf das babylonische Weltreich, danach das medo-persische Weltreich, dann das griechisch-hellenistische Weltreich, die aufeinander gefolgt sind. Danach, sagen viele Ausleger, sei das vierte Reich das römische Reich. Denn darauf treffen auch andere Aussagen, es war in Offenbarung 17 zu, es ist zunächst geeint, dann bricht es im Ost- und Westrom auseinander, es wird also ein geteiltes Reich, dann verschwindet es eine Zeit lang und am Ende der Zeiten steht es wieder auf. Wir denken nun daran an diese Worte, dass es war, nicht mehr ist und einmal wieder sein wird, in Offenbarung 17 und andere Stellen, Ton und Eisen gemischt und so weiter. Und dieses widerstandene römische Reich teilt sich dann in 10 Staaten, die viele Ausleger mit den 10 Hörnern in Offenbarung 17 gleichsetzen. Ich möchte nachher sagen, warum ich das nicht so sehe, aber das wird nun oft so gedeutet. Und diese 10 Hörner werden dann gleichgesetzt, oder wurden lange Zeit gleichgesetzt mit den 10 Staaten der Europäischen Gemeinschaft, etwa bei, wie heißt nun diese Ausleger, ganz bekannt, wer weiß nun, wer das alles gesagt hat, mit europäischen, Hellensee, würde ich sagen, zum Beispiel, der Auflage von über 20 Millionen hatte und das dann auch so angenommen hatte in seinen Büchern, aber inzwischen hat er ja festgestellt, dass es nicht 10, sondern 12 Staaten sind in der Europäischen Gemeinschaft. Insofern sieht man, dass man sich doch mit vorschnellen Spekulationen üben muss bei all diesen Dingen. Und so ist auch das, was ich Ihnen jetzt als Möglichkeit nennen möchte, ebenfalls nur eine Vermutung, wie es sein könnte, ich sage es ausdrücklich vorher, dass wir einfach sehen, welche Stufen es gibt. Ich schließe mich ja an den Ausleger Arnold Fuchtenbaum, der in seinem Handbuch der biblischen Prophetie meines Erachtens eine sehr nüchterne und ausgewogene Auslegung der prophetischen Aussagen gegeben hat. Er sagt also, das vierte Reich sei das imperialistische Reich, das alle anderen Reiche frisst, das alle erobert und frisst. Das bedeutet der Begriff Imperialismus bei ihm. Und dieses hat nun seinerseits 5 Stadien. Also nicht nur das römische Reich, das dann wieder aufgeht, sondern 5 Stadien. Das erste Stadium ist das römische Reich, so wie es bis etwa 300 nach Christus bestanden hat. Dann kam die Zweiteilung in Ost- und Westrom, das ist das zweite Stadium, wo dann von der Teilung die Rede ist, Ton und Eisen und diese Dinge. Und das setzt sich nun fort nach seiner Ansicht im Ost-West-Konflikt. Und wir wissen ja, dass dieses zweigeteilte Stadium immer mehr endet. 1989, 90 ist dieser Ost-West-Konflikt an einem Ende gelangt. Und als nächstes wird dann folgen das Weltherrschaftsstadium, das Welteinheitsstadium, auf das wir deutlich zusteuern, in Reden von der neuen Weltordnung. Und in diesem Stadium verbinden sich dann wieder Ton und Eisen, nach Daniel 2 und 7. Und dieses Weltherrschaftsstadium wird aber wieder aufgeteilt in 10 Reiche, weil diese besser zu verwalten und zu kontrollieren sind. Kleinere Bereiche dann wieder. Und Fuchtenbaum nimmt nun an, und ich würde mich ja vielleicht anschließen, dass das natürlich nicht nur auf 10 Staaten Europas bezieht, oder wie etwa Marius Barr schreibt, auf einen Staatenblock um das Mittelmeer herum, sondern dass es vielmehr darum geht, dass es 10 Verwaltungsbezirke in die ganze Welt eingeteilt werden könnte. Denn es heißt ja auch, dass alle den Antichristen anbeten werden, Offenbarung 13, und dass er alles seiner Herrschaft einmal untertan wird. Und das sechste Stadium ist deshalb auch das Antichriststadium, das fünfte. 3 Reiche werden vernichtet, die restlichen 7 unterworfen, und dann kann er seine absolute Herrschaft ausüben. In Offenbarung 17, Vers 12 und 13, Sie können es dort nachlesen. Also es ist eine mögliche Deutung, die da in Europa, Rom, möchte ich nicht ausschließen, das kann sicher das Zentrum sein, wo er seinen Sitz einmal haben wird. Aber das sind nun Vermutungen. Wir müssen allerdings das einfach auch aussprechen, damit wir wachsam sind und prüfen. Aber bei all diesen Vermutungen dürfen wir sie nicht absolut setzen, sondern müssen offen bleiben für andere Möglichkeiten der Erfüllung. Nur was wir aber eindeutig sagen können, ist, dass die Menschheit auf ein Einheitsstadium zugeht, und zwar, dass aus eigener Kraft dieses Einheitsstadium errichten wird. Und damit das messianische Friedensreich Jesu Christi, das tausendjährige Reich, vorwegnehmen möchte. Und wir wissen ja, dass die Reihenfolge so lautet, zuerst kommt der Antichrist und dann kommt erst Jesus Christus in sein Friedensreich. Das können Sie weiter nachlesen im 2. Thessalonicher 2. Jesus kommt nicht, bevor der Glaubensabfall kommt, wenn der Mensch des Verderbens auftritt. Und das sind die menschlichen, nur irdischen Friedensbedingungen, ohne Jesus ja sogar unter dem Preis der Religionsvermischung, wie wir sie heute erleben, dass alle Religionen damit auch integriert werden sollen. Ich habe das vor 2 Jahren natürlich ja ausgeführt, diese Dinge. Das ist nun das Problem dabei, und deshalb wird es wohl nur diese Einheit ohne Wahrheit, diese Einheit um jeden Preis erfolgen wird, zu einer antichristlichen Frucht ausreiben. Ein zweiter Tonbattentakel, die Völkertrennung wird aufgehoben, nicht nach der Werbung, es wird wieder eine Einheit, eine Menschheit sein. Und ich erinnere an das, was ich anfangs zitiert habe, wenn Sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, das habe ich vorhin zitiert.
Und wie geht es dann
weiter? Dann wird das Verbörben schnell über Sie kommen. Wo die Menschheit einen trügerischen Scheinfrieden einer Einheit ohne Wahrheit errichtet.
Da kann nicht das
Frieden darauf liegen. Das heißt natürlich nicht, dass wir unseren Frieden bemühen sollten, aber die Ziele und die derart ideologischen, weltanschaulichen Charakter gewinnen, dass es um jeden Preis geschieht, da ist nun diese Gefahr mit Händen zu greifen.
Wir kommen jetzt zu den Zeichen auf dem wirtschaftlich-technischen Bereich. Bevor das Welteinheitssystem auf politischer Ebene entstehen kann, müssen erst die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen hierfür geschaffen werden. Das ist bereits in reichem Maße geschehen. Ich nenne einige Beispiele. Die Menschheit ist immer enger zusammengerückt durch Verkehr, Telekommunikation, Massenmedien, vor allem durch das Fernsehen. So ist es heute möglich, praktisch jeden auf der Erde in längstens 48 Stunden per Flugzeug zu erreichen. Die Telefon- und Kabelsysteme werden ständig weiter ausgebaut. In fast jedem Haushalt der reichen Länder steht ein Fernseher. Auch selbst in den armen Ländern ist der Fernseher oft die erste oder das erste, was angeschafft wird. So sah ich TV-Geräte selbst in den ärmsten Hütten Ägyptens und Schwarzafrikas. Immer perfektere Computersysteme ermöglichen eine lückenlose Speicherung und Abrufbarkeit von Daten. Datenschutz wird immer mehr zur Illusion, unter anderem wegen der wachsenden Computerkriminalität. In Brüssel steht ein riesiger Zentralcomputer namens Beast, das Tier, in dem sämtliche wirtschaftlichen und technischen Daten Europas gespeichert sind. Der Zahlungsverkehr wird immer mehr technisiert und vereinheitlicht. In Europa ist die Einheitswährung EQ immer stärker im Kommen. Sie löst allmählich die Währungen oder Einzelwährungen der Länder ab. Neben das Bargeld treten zunehmend Kreditkarten. Doch auch diese werden womöglich durch ein technisch bereits in Entwicklung befindliches Laser-Tätowierungssystem ersetzt, bei dem man den Zahlungskunden Namen in die Hand oder Haut eingraviert. Ich möchte nun die positiven Seiten und Vorteile der genannten Entwicklungen keineswegs übersehen. Sie bringen mancherlei Erleichterungen und Vereinfachungen mit sich. Und dort springen die Kehrseiten dem kritischen Beobachter ins Auge. Wachsende Vernetzung, Vereinheitlichung und Kontrollierbarkeit der Menschen. Jetzt rücken die biblischen Prophezeiungen in den Bereich des Vorstellbaren, deren Verwirklichung zur Zeit ihrer Niederschrift noch reichlich utopisch erscheinen müssten. Das Satellitenfernsehen könnte es ermöglichen, dass etliche von den Völkern Geschlechter und Nationen, wie es in Offenbarung 11 heißt, die Leichname der getöteten zwei Gotteszeugen der Endzeit 3,5 Tage lang sehen werden. Offenbarung 11, Vers 9. Ebenso wie die Lästerungen und den Kult des antichristlichen Tieres weltweite Verbreitung finden. Offenbarung 13. Und die vereinheitlichten Zahlungsarten in Verbindung mit totaler Computererfassung könnten die Voraussetzung bilden zur Erfüllung von Offenbarung 13, in Versen 16 bis 18, wo es heißt, dass keiner kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen des Tieres hat, die Zahl seines Namens, welche ist 666. Nun ein weiteres Zeichen auf wirtschaftlichem Gebiet ist die Anhäufung immer größerer Reichtümer in immer weniger Händen, eine Machtkonzentration. Das ist ein charakteristisches Zeichen, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er sich nicht dem antichristlichen System unterwirft und die Voraussetzung dafür ist eine Zusammenballung der Macht. In Jakobus 5 ist genannt, dass diese Reichtümer immer mehr konzentriert werden. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Hier ist von ungerecht erworbenem Reichtum die Rede. Gerhard Salomon hat diese Tatsache einmal treffend auf folgende Nenner gebracht. Jede Mark, die man bekommt, ohne sie erarbeitet zu haben, geht auf Kosten eines anderen. Das Ausmaß dieser Ungerechtigkeit wird uns deutlich, wenn wir bedenken, dass zum Beispiel in den USA die Superreichen, die gerade 1% der Bevölkerung ausmachen, etwa genauso viel besitzen wie die restlichen 99% zusammen. Ich will keineswegs etwas dagegen sagen, dass man sich durch seine Hände Werk, Wohlstand und auch Lebenseinkommen erarbeitet. Problematisch aber wird es, wenn dieser Wohlstand auf Kosten anderer geht, etwa durch Unterbezahlung von Angestellten, Steuerhinterziehung oder Betrug. Die Bibel spricht hier eine deutliche Sprache, etwa auch beim Propheten Amos. Nun kommen wir zum nächsten Bereich, Inflation und Wirtschaftskrisen. Wirtschaftliche Ungerechtigkeit kann zur Geldentwertung, zur Inflation führen. Auch andere Ursachen können hier mitspielen, etwa das gegenseitige Hochschrauben der Lohnpreisspirale durch die Tarifpartner, die Forderung nach immer mehr, die Steuerung des Weltmarkts durch die Rohstoff- und Ölpreise, die immer wachsende Kluft zwischen den Ländern der ersten, zweiten und dritten Welt, Fehlplanungen und Fehlinvestitionen auf Betriebs- oder Staatsebene, die zu hohen Verschuldungen führen können. Jesus hat diese Teuerung, diese Inflation als ein Kennzeichen der Endzeit genannt in Matthäus 24. Manche Experten meinen, dass die Menschheit in der Jahrtausendwende auf eine neue Weltwirtschaftskrise zusteuert. Eine solche würde geradezu den Ruf nach dem starken Mann erforderlich machen, der die Welt wieder ins Lot bringt. Eine Vorschattung davon war zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise 1929 und die daraus entstehende Massenarbeitslosigkeit, die vielerorts die Entstehung von Diktaturen begünstigte. Hungersnöte, ein weiteres dunkles Kapitel der endzeitigen Entwicklung. Stellen Sie sich einmal vor, die Erde wäre ein Dorf mit 1000 Einwohnern. Davon hätten dann 200 reichlich und 300 gerade genug zu essen. Die restlichen 500 aber würden an ständiger Unterernährung leiden. Viele von ihnen würden an Hunger sterben. Das ist der gegenwärtige Zustand der Welt. Wir erleben am Ende des 20. Jahrhunderts Versorgungsengpässe und Hungerkatastrophen wie nie zuvor. Nicht nur in den klassischen Hungerländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, sondern auch im Osten Europas und in der Sowjetunion. Die Ursachen sind vielfältig. Jahrelange Fehlplanung und Misswirtschaft im kommunistischen Machtbereich, Fehlverteilung der Nahrungsmittel, Inflation, Bevölkerungsexplosion in den Dritte Weltländern, Klimaveränderungen, Treibhauseffekt, Dürrekatastrophen, Wachstum der Wüsten, Massenarbeitslosigkeit und Armut. In der Bibel sind uns diese Probleme, diese weltweiten Krisen vorausgesagt. So lesen wir in der dritten Siegelvision der Johannes-Offenbarung: und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der daraus saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme unter den vier Gestalten sagen: ein Pfund Weizen um ein Silberstück und 3 Pfund Gerste um ein Silberstück. Ein Silberstück war in alttestamentlicher Zeit der Tageslohn eines Arbeiters, ein ganzer Tageslohn, um 1 Pfund Weizen zu kaufen. Das bedeutet eine 8- bis 12-fache Verteuerung, das bedeutet Armut, Not und Hunger. Nun kommen wir zu einem weiteren Kennzeichen der endzeitlichen Entwicklung, der Umweltzerstörung. Auch sie ist eine Vorschattung auf die mit Wucht hereinbrechenden Gottesgerichte zur Zeit der großen Trübsal. Also eine Art Vorstufe in der Zeit vor dieser Trübsal. Eine Vorbereitung, und wir können ahnen, was da dann auch auf diejenigen zukommen wird, die in der Trübsalzeit dann leben werden, in der Zeit des Antichristen. In der Johannes-Offenbarung wird in zum Teil stufenweiser Steigerung vorausgesagt, die Zerstörung der Erde und ihrer Pflanzen, des Meeres und seiner Lebewesen, des Trinkwassers, der Atmosphäre, vor allem in den Kapiteln Offenbarung 8 und 16.
Echte Gottes sind aber, dass wir jetzt Vorschattungen davon erleben, wie überhaupt bei diesen Dingen, die in die große Trübsalzeit gehören, wir heute Vorschattungen, den Anfang der Wehen erleben. Es ist noch nicht das Endgültige, es sind also die Vorstufen. Offenbarung 8, Vers 7: und der erste Engel posaunte, und es war ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel auf die Erde, und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Dann das Meer und seine Lebewesen in Vers 8. Und der zweite Engel posaunte, und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres ward Blut, und der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. In Offenbarung 16 werden die Gerichte ja nochmals gesteigert. Die Erde, das Meer, das Trinkwasser, Offenbarung 8, Vers 10, die Atmosphäre wird vorausgesagt, und zwar werden hier 2 Veränderungen genannt. Einerseits die Verfinsterung, das mag man sich nun vorstellen, dass immer mehr Wolken, immer mehr Abgas in der Luft sein könnten. Und andererseits, scheinbar paradox, aber doch wissenschaftlich zutreffend, die Verstärkung der Sonneneinstrahlung, nämlich die schützenden Schichten der höheren Luftbereiche immer stärker abgebaut werden. Wir denken an das Ozonloch, und die Folge sind Geschwüre, ebenfalls vorausgesagt in Offenbarung 16, Vers 2 und 11, Geschwüre, eine Zunahme von Hautkrebs, wird auch schon genannt. Ich möchte es jetzt aber nicht nur darauf begrenzen, aber wir sehen hier Symptome, Anfangswehen, die dann in der Trübsalzeit des Antichristen dann vollends ihre Steigerung erfahren werden. Noch im 19. Jahrhundert hätte sich kaum jemand vorstellen können, Wie das nun aussehen könnte heute, wissen wir, wenn wir einige Schlagzeilen betrachten, wie etwa der Wald stirbt, das Ozon dort wächst, immer mehr Hautkrebs durch zu viel Sonne, der Tod aus dem Wasserhahn, Ölpest tötet Millionen Fische, Atomkatastrophe in Tschernobyl, Nahrungsvergiftung durch Pflanzenschutzmittel, geht diese Erde kaputt. Und noch ein weiteres Zeichen, was sich ebenfalls in den Bereich der Natur, und zwar nun von Mensch und Tier, setze. Und das ist nun, dass Zeichen auftreten werden am Ende der Zeiten. In Lukas 21, Vers 11 sagt der Herr voraus, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, Pestilenz, hat Luther übersetzt. Aber nicht nur die Pest, sondern die gesamten Seuchen sind hier gemeint. Nun, man meinte nun noch bis Anfang der 80er Jahre, dass man die großen Seuchen endgültig besiegt hätte. Pest, Pocken, Tuberkulose, Syphilis. Bis dann urplötzlich neue, unbekannte Seuchen auftraten. Zum Beispiel eine Art von Schweinepest, die man vorher nicht kannte, in den letzten Monaten aufgetreten. Auch bei Kühen eine Krankheit. Und bei Menschen nun das Acquired Immunodeficiency Syndrome, auf Deutsch das erworbene Immunschwäche-Syndrom, AIDS. Eine neue Seuche, die meines Erachtens deutlich endzeitlichen Charakter trägt. Und zwar, wo wurde sie erstmals festgestellt? Sie wurde erstmals 1980 festgestellt bei jungen Männern, die homosexuellen Kontakt pflegten. Und sie wird fast ausschließlich durch sexuellen Verkehr übertragen. Und das bedeutet durch außereheliche Kontakte mit wechselnden Partnern. Wer treu ist in der Ehe, der bekommt kein AIDS, nur der wechselnde Partner hat. Es gibt dann sicherlich auch in seltenen Fällen eine Ansteckung durch falsche Blutübertragung oder leider auch durch Schwangerschaft auf das Kind oder durch intravenösen Drogenmissbrauch, aber der reguläre Weg ist die Übertragung über sexuelle Kontakte und deshalb wird sie auch oft als Lustzeuge bezeichnet. Eheliche Treue also ist der beste Schutz. Eheliche Untreue hingegen der Hauptgrund ihrer Verbreitung. Und nun sehen wir heute leider, dass diese Dinge sehr verbreitet sind. Vor- und außereheliche Beziehungen, lesbische und homosexuelle Praktiken, das wird jetzt ja auch der homosexuellen Paragraph fallen, wird immer deutlicher angestrebt auf allen Kanälen, auch der Massenmedien. Und dadurch kommt es zu einer noch rasanteren Verbreitung dieser Seuche, trotz Kondomen und dass da alles nun an Symptomkurierereien empfohlen wird, ohne die Ursachen zu bekämpfen. Und da zum Beispiel in Schwarzafrika die Promiskuität, also der wechselnde Verkehr und die Vielehe, immer noch sehr verbreitet ist, hat dort AIDS ebenfalls die weiteste Verbreitung erfahren. Ich habe kürzlich eine Hochrechnung gehört, dass im Jahr 2000 in Schwarzafrika jeder Zweite an AIDS erkrankt sein könnte, wenn die Kurve so weiter steigt. Das heißt, es wird zu einem sterbenden Kontinent, eine solche unvorstellbaren Ausmaßes. Und sie wird nun durch Praktiken übertragen, über die etwa der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 26 und 27 folgendes schreibt. Deshalb habe ich vorhin gesagt, ein endzeitlicher Charakter. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in schändliche Lüste, denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Umgang in den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Umgang mit den Weibe und sind aneinander entbrannt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Das sind nun harte Worte und wir wollen die Seelsorge dabei nicht vergessen. Menschen, die hier wirklich schuldig geworden sind, auch für sie gibt es Vergebung und Befreiung durch das Erlösungsopfer Jesu Christi. Und wir sollten hier genauso barmherzig sein, wie es Jesus ist, wenn ein Mensch wirklich umkehrt. Und deshalb gilt gerade auch angesichts dieser Seuchen und auch Pest ist wieder aufgetreten, übrigens in Tansania, Cholera und verschiedene andere Seuchen in Peru. Wir mögen hier alle die Einladung zur Umkehr hören, etwa in Apostelgeschichte Vers 3, Kapitel 3. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er dem sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Soweit auch nun zu diesen Zeichen. Und nun, bevor wir in die Pause gehen, möchte ich noch zwei Naturzeichen kurz nennen. Das eine sind die Erdbeben. Nochmal ein negatives Zeichen, dann zum Schluss ein positives Zeichen, die wachsende Fruchtbarkeit in Palästina. Nun, die stetige Zunahme der Erdbeben weist hin auf die Nähe des Kommens Jesu. Es werden Erdbeben
als schwer bezeichnet, wenn es über 1000 Tote gibt. Und wir haben immer wieder Erdbeben mit etwa zwischen 1000 und 200.000 Todesopfern. Und die Zahl dieser Erdbeben mit 1000 bis 200.000 Todesopfern hat in den letzten Jahrhunderten ständig zugenommen. Man hat diese also immer registriert, weil so viele Todesopfer, es liegt also nicht an den Messverfahren, dass man früher nicht so viele erfasst hätte, sondern sie haben tatsächlich zugenommen. Und zwar zählt die Statistik von 1600 bis 1700, also von diesen Jahren, 4 solche großen Erdbeben, von 17 bis 1800 7 solche Erdbeben, von 18 bis 1909 und bereits von 1900 bis 1950 11 Erdbeben dieser Größenordnung. Und sie haben insbesondere seit 1970 ungefähr sich so vermehrt, dass man fast jedes Jahr vor riesigen Katastrophen steht. Ich denke, das ist auch, weil es nun auch vorausgesagt ist, ein Zeichen der Nähe der Wiederkunft Jesu. Und ein weiteres Zeichen, was mit Israel zusammenhängt, ist nun diese wachsende Fruchtbarkeit in Israel, in Palästina. Und es ist nun ein positives Zeichen, deshalb möchte ich auch das als letztes nun bringen vor der Pause, damit es Ihnen nun nicht ganz so schwer nun ist. Denn bei all dem Bedrückenden dürfen wir nicht vergessen, dass die Freude und der Sieg Jesu durch all diese Dinge hindurch uns geschenkt wird, wenn wir ihm die Treue halten. Wer beharret bis ans Ende, der wird selig, sagt er. Und wir dürfen nun sehen in Palästina auch bereits ein Zeichen seiner Wiederkunft oder seiner Nähe. Und zwar die neue Fruchtbarkeit. In Hesekiel 36 heißt es, wenn Sie es aufschlagen wollen, Hesekiel 36, die Verse 24, 29, 35. Ich will euch von den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren, dass euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Und man wird sagen, dieses Land war verwüstet und jetzt ist's wie der Garten Eden. Jetzt ist's wie der Garten Eden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen war denn schon einmal in Israel? Ja, doch etliche. Und wenn man nun von den Nachbarländern, von den arabisch geprägten Nachbarländern nach Israel fährt, dann kommt man von der Wüste, ja, man denkt ins Paradies. Es ist hier fruchtbar, es ist bepflanzt, es ist bewässert. Wenn man zum Beispiel durch die Jezreel-Ebene fährt, da trifft man die Obst- und Kornkammer, das waren früher Sümpfe, Malaya-Gebiete, alles kultiviert worden. Der israelische Orangenanbau ist weltberühmt. Im ganzen Land wurden Brunnen gebohrt und Bewässerungsanlagen gebaut. Viele Millionen Bäume wurden gepflanzt und dadurch gibt es auch langsam bereits wieder eine Klimaverbesserung in Israel. Und vielleicht steht es damit im Zusammenhang, dass auch an vielen Jahren bereits wieder der Früh- und Spätregen eingesetzt hat, wie immer wieder berichtet wird. Und das ist nun vorausgesagt ebenfalls als ein Zeichen für die Nähe des Kommens Jesu. In Joel 2, Vers 23 und 24 lesen wir, ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten in der Israel bin und dass ich der Herr euer Gott bin und sonst keiner mehr und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Eine wunderbare Erfüllung auch im Blick darauf. Und ich wundere mich immer, dass es immer noch Menschen gibt, die sagen, die Bibel sei nur von Menschen geschrieben und nicht von Gott eingegeben. Die Zeichen betrachtet in der Politik, in der Technik und im Wirtschaftsleben und in der Natur. Und jetzt kommen wir noch zu den Punkten in Religion und Moral und was die Gemeinde Jesu betrifft und wie wir uns verhalten können. Ich hoffe, dass wir etwa bis 9:30 durch sind, dann ist nochmal eine Pause und wer da noch bleiben möchte, wie gesagt, zum Fragen stellen, ist auch herzlich willkommen. Ich werde also sicher bis 11 heute noch hier sein für Fragen. Aber wie gesagt, bis 9:30 ungefähr. Nun, religiös-moralisches Gebiet. Als die Jünger Jesus fragen, welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes dieser Welt, da warnt er sie als erstes vor der Verführung durch falsche Christusse. Sehet zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und sie werden sagen, die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach, sagt Jesus in Lukas 21. Und ebenso sagt er, werden sich viele falsche Propheten erheben und viele verführen. Die Kette der falschen Christusse und Propheten wird gipfeln in dem falschen Christus, dem Antichristen und dem falschen Propheten am Ende der Zeiten. Aber nun für uns die wichtige Frage als Gemeinde, wie können wir denn die falschen Christusse vom echten Christus unterscheiden? Denn er kommt ja wieder, aber die falschen, die sagen ja auch, sie seien schon da oder schon gekommen oder kommen noch. Wie können wir die unterscheiden? Nicht an den Zeichen und Wundern, die sie tun, nicht an ihren Taten, an ihrer sozialen Fürsorge, an ihrer Weltbefriedung, die sie bringen, sondern allein an der Art des Kommens. An der Art, wie Jesus kommt und an der Art, wie sie kommen, können wir sie unterscheiden. Jesus Christus hat uns dieses Kriterium, dieses Kennzeichen selber vorausgesagt in Matthäus 24, Vers 25 bis 27. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Das heißt, er wird also nicht mehr in Niedrigkeit, in menschlicher Gestalt kommen, dass man sagen kann, er ist da in der Kammer, da in dieser Versammlung, da in diesem Staat, der wahre Christus. Nein, sondern der wahre Christus, er kommt wieder in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels, plötzlich in einem Augenblick beim Schall der letzten Posaune, zusammen mit seinen Engeln und Heiligen, um zu sammeln seine Auserwählten von den vier Winden. Ich habe nun viele Bibelzitate zusammengefasst, die uns dieses Kennzeichen deutlich machen. Er kommt plötzlich in Macht und Herrlichkeit und für die ganze Welt sichtbar, dass es keinen Zweifel mehr daran geben kann. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24, 30. Und weil somit Jesus nicht mehr in menschlicher Gestalt und Niedrigkeit kommt, sind alle Menschen, die sich als Christus ausgeben, eindeutig als falsche Christusse zu erkennen. Ganz einfach im Grunde. Ne? Ich möchte Ihnen ein paar nennen zur Illustration. Abt Rufin, wer hat den Namen schon mal gehört? Das ist ein Deckname, in Wirklichkeit ist sein deutscher Name Oskar Ernst Bernhard. Er sah das Werk Jesu Christi als gescheitert an und sagte, er selber sei der wahre Christus, der der Menschheit die rettende Gralsbotschaft verkündigen solle. Lebte von 1875 bis 1941. Jiddu Krishnamurti, ein Hindu-Knabe, wurde 1911 von Annie Besant, der Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, als der wiedergekommene Christus verkündigt. Ein weiterer falscher Christus, Father Divine, der göttliche Vater, gleich George Baker, ein Farbiger aus Südgeorgia, USA, betrachtete sich als die zweite Fleischwerdung Gottes nach der Sohnesstufe. Und sein Tod wurde von seinen Anhängern als Sühneopfer für ihre Sünden gewertet. Ein vielleicht der bekannteste falsche Christus, San Myung Moon, die Moon-Sekte, geboren 1920, ein Koreaner, behauptet, der Sohn Gottes und Besieger Satans zu sein. Er ist dreimal geschieden und seine vierte Ehe, sagt er, sei die Hochzeit des Lammes gewesen. Sie ist 1960 erfolgt. Ferner, und der ist vielleicht noch wichtiger jetzt für die Endzeit, der Christus des neuen Zeitalters, des New Age. Wer hat den Begriff schon gehört von Ihnen? New Age, im Grunde fast alle. Das neue Zeitalter des Wassermanns. Dieser Christus ist noch anonym, aber er soll der Welt Frieden und Sicherheit bringen. Friede und Sicherheit. Und identisch sein mit den erwarteten Heilsgestalten anderer Religionen. Er soll also der gleiche sein wie der Maitreya-Buddha der Buddhisten, der Imam Mahdi der Moslems und der Krishna der Hindus. Diese Ansicht hat sich weit über das Lager der Theosophischen Gesellschaft hinaus ausgebreitet, die das zuerst vertreten haben. Es erschien im Jahr 1982 in vielen Tageszeitungen der Welt eine ganzseitige Anzeige, die Benjamin Green, ein Künstler und Mitglied des englischen Tara-Senders, einer New Age-Organisation, veröffentlicht hat. Da hieß es zum Beispiel, unsere Welt hat genug Hunger, Unrecht und Krieg gesehen. Unser Hilferuf ist erhört worden. Als Lehrer der Welt für die gesamte Menschheit, Christus weilt jetzt unter uns. Wie aber werden wir ihn erkennen? Jetzt hören Sie nur das Kennzeichen, das er nennt. Wie werden wir ihn erkennen? Suchen Sie nach einem modernen Menschen, der sich mit unseren modernen politischen, ökonomischen und sozialen Problemen beschäftigt. Nicht? Und soweit das Zitat. Und wir sehen genau dieses Kennzeichen eines falschen Christus. Es ist nur ein Mensch und nicht der Herr, der nun in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Nicht mehr in der Niedrigkeit der fleischlichen Gestalt. Nun lassen sich also falsche Christusse einfacher erkennen als falsche Propheten. Wieso sind falsche Propheten schwerer zu erkennen? Weil es viele davon gibt. Und weil es sie schon immer gab und weil es auch echte Propheten gab. Es gibt also falsche und echte Propheten nebeneinander. Und deshalb hilft hier nur die Unterscheidung der Geister, die Unterscheidung anhand des Geistes Gottes, dass man prüft, was sie sagen. In 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, werden wir aufgerufen, die Geister zu prüfen, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Viele. Und dazu nennt uns die Bibel zum Beispiel folgende Kennzeichen zur Geistesunterscheidung. Also den falschen Propheten, den falschen, erkennt man daran, dass er etwas zur Bibel hinzufügt oder wegnimmt. Das ist vielleicht das deutlichste Kennzeichen. Dass er Botschaften bringt, die was hinzufügen oder wegnehmen. Ein Kennzeichen nach Offenbarung 22, also ganz am Ende der Bibel, für Falschprophetie und für Irrlehre. Ferner werden Lehren vertreten, die im Widerspruch zum eindeutigen Wortsinn und Zusammenhang der Schrift stehen. Dann werden zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens geleugnet. Es wird gebracht eine Mischung aus Wahrheit und Lüge. Und das ist Verführung. Es kommt ja nicht so, dass es nur Lüge ist, sondern die Verführung besteht aus Wahrheit plus Lüge. Und je größer der Anteil an Wahrheit, umso größer die Verführung. Weil dann die Lüge vielleicht nur 10% den Menschen umso stärker verführt und er dann weggeführt wird vom Herrn Jesus. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass ihre Zukunftsvoraussagen nicht eintreffen. Lesen Sie etwa Jeremia 28, Vers 9. Falsche Propheten erkennt man daran, dass es nicht eintrifft. Und dass sie, und zwar Aussagen, die sie absolut setzen, das muss nun so und so kommen. Sie sagen da nicht, das ist jetzt ein Vorbehalt, das könnte auch anders kommen. Nein, ich habe, der Herr hat mir es gezeigt, es muss so kommen. Kennzeichen für Falschprophetie, wenn es dann nicht eintrifft. Und ferner führen sie oft schöne Worte, die Macht der süßen Worte, hinter denen sich der Trug und die Finsternis verbirgt. Und ferner bringen sie oft, aber nicht immer, ein falsches Evangelium vom Frieden, Harmonie, Toleranz und so weiter und verschweigen die Scheidung am Ende der Welt zwischen Erlösten und Nichterlösten. Sie haben hier also gewisse Tendenzen in eine Richtung, die nicht gut ist. Es sei betont, dass nicht alle genannten Kriterien auf alle zutreffen, aber wenn bereits ein Kriterium da ist, muss man davon ausgehen, dass es wohl nicht sich um wahre Prophetie handelt. Und falsche Propheten finden sich nun insbesondere unter den Begründern von Neuoffenbarungsbewegungen. Da sagt schon das Wort, eine neue Offenbarung wird verkündigt. Und diese stellen ihre Schauungen und Erkenntnisse über oder neben die Heilige Schrift. Sie deuten sie um und widersprechen ihr in vielen Punkten. Ich möchte klassische Beispiele nennen und es sind nun Begründer der klassischen Sekten. Joseph Smith, er ist der Begründer der Mormonen, er hat ein Buch Mormon angeblich durch eine magische Brille geoffenbart bekommen und geschrieben, das über die Schrift hinausgeht. Mary Baker Eddy schrieb ein Buch mit dem Titel Wissenschaft und Gesundheit. Sie ist die Begründerin der Christian Science. Sie vertritt die Lehre, dass das Wesen des Menschen Vollkommenheit sei. Sünde, Krankheit und Tod seien Illusionen, von denen sich der Mensch durch gewisse Meditations- und Heilungstechniken befreien könne. Sie leugnet also die Notwendigkeit des Kreuzesopfers Jesu. Damit kann sie nichts anfangen. Dann Baha'u'llah, der Begründer der Baha'i-Religion, er lehrt, dass alle Religionen gleichermaßen Wege zur Wahrheit sind, Religionsvermischung in seinen Schriften. Charles Taze Russell, der Begründer der Zeugen Jehovas, er hat sich mehrmals geirrt in seinen Voraussagen der Wiederkunft. Bekannt sind etwa die Jahreszahl 1914, dann wurde in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, soweit ich weiß, immer wieder Termine genannt, die nicht eingetroffen sind. Und wir wissen ja, Jeremia 28, Vers 9, es ist Falschprophetie, wenn es absolut behauptet wird und nicht eintrifft. Auch wenn es dann anschließend oft und gerne umgedeutet wird. Rudolf Steiner muss ich leider auch nennen, der Begründer der Anthroposophie. Darüber habe ich sehr ausführlich gearbeitet. Und wenn Sie sich hier näher informieren, weise ich Sie vielleicht doch auf meine Doktorarbeit hin, die ich darüber geschrieben habe. Sie können sie also, wer sich interessiert, auch draußen bestellen. Liegt auch eine Liste auf. Er hat also behauptet, er würde in einer Akasha-Chronik lesen und hat ein fünftes Evangelium verfasst, hinzugefügt zur Heiligen Schrift, wo dann absurde Gedanken vertreten werden, die sehr stark hinduistisch, aber nicht christlich geprägt sind, die Reinkarnation oder dass es zwei Jesusnamen gegeben habe und so weiter. Und noch eine Neuoffenbarungsbewegung, Gabriele Wittek, die Begründerin des Heimholungswerks oder universelles Leben oder innere Geist-Christus-Kirche genannt, auch bereits in Pforzheim vorhanden. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Christusstaat, wo sie ebenfalls die Selbsterlösung durch Reinkarnationen hindurch, durch gewisse überzogen asketische Forderungen und ähnliche Dinge vertritt. Sie sagt, sie sei die Prophetin der Endzeit, Christus würde direkt durch sie reden. Aber ihre Lehren stehen im Widerspruch zur Bibel. Soweit einige Beispiele. All diese haben eine große Anhängerschaft um sich versammelt. Es gibt auch Einzelpropheten oder falsche Einzelpropheten, vielmehr in Wirklichkeit spiritistische Schreibmedien wie etwa Jakob Lorbeer, Edgar Cayce und andere. Sie können, wer sich interessiert, in dem Buch von Kurt Hudden viele dieser Richtungen finden und einiges darüber auch lesen. Nun, unbiblisch sind auch angebliche Jesus-Offenbarungen in der Ich-Form, wie sie in manchen Kreisen vorkommen. Nun, ich, der Herr, sage nun durch Menschen, diese Dinge sind auch sehr problematisch, weil nun hier auch absolute Aussagen gemacht werden, die oft dann nicht eingetroffen sind. Und deshalb sollte man hier doch vorsichtig sein. Alle Aussagen sind grundsätzlich an der Schrift zu prüfen. Ich konnte nur einige Beispiele nennen, überall, wo ein prophetischer Anspruch auftritt. Und da dürfen wir uns selber auch nicht aufnehmen. Ich behaupte jetzt nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich würde heute Abend Prophetie betreiben. Wenn ich etwas sage, was nicht eindeutig in der Schrift begründet ist, dann sage ich immer voraus, dass es eine Möglichkeit ist, der Eintreffung, wie es eintreffen könnte. Und ich hoffe, dass ich da zurückhaltend war mit Spekulationen. Das wollte ich also keinesfalls tun. Nun ein weiteres, aber prüfen Sie alles an der Schrift, auch das, was Sie nun heute hören. Da möchte ich Sie ausdrücklich darum bitten, und dazu sind wir alle aufgerufen, uns auch da gegenseitig zu ermahnen, zu helfen, vorwärts zu helfen. Ich habe nun das, was ich Ihnen heute vortrage, vielleicht darf ich das kurz sagen, mit verschiedenen Geschwistern sind auch einige unter uns vorher durchgesprochen, durchgebetet, geprüft und auch ganz verschiedene Standpunkte und Meinungen dazu befragt. Und das ist nun das Ergebnis, was doch einen breiteren Konsens hat als nun meine persönliche Meinung. Darf ich Ihnen vielleicht nun doch kurz zeugnishaft hier sagen. Nun, es gibt dann, das war das geistliche Gebiet, falsche Christusse, falsche Propheten, auch auf religiösem Gebiet kräftige Irrtümer und verderbliche Sekten. Die Bibel hat uns nicht nur Falschprophetie, das hängt dann aber eng damit zusammen, sondern auch eine Zunahme von Irrlehren und Sekten vorausgesagt. In 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4 lesen wir Folgendes. Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu den Fabeln hinkehren. 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4 und in 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die nebeneinführen verderbliche Sekten. Und diese Irrlehrer werden insbesondere im 2. Petrus 2 in diesem Kapitel ausführlich beschrieben. Und auch zum Beispiel im Judasbrief und an anderen Stellen. Ich fasse nun diese Kennzeichen kurz zusammen. Sie verleugnen Jesus, seine Gottessohnschaft, seine Fleischwerdung, sein Kreuzestod, sein Sühneopfer, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Wiederkunft. Alles wird heute bestritten, wenn Sie sich ein bisschen umhören, auch in unserer Gesellschaft. Ich nenne nachher noch Beispiele, aber zunächst mal die Kennzeichen. Ihretwegen wird die christliche Wahrheit verlästert durch ihr Leben. Falsche Irrlehrer, sie suchen Geld und Ehre bei Menschen. Sie tragen erdichtete Lehren und leere Worte vor, hinter denen nichts ist. Sie lästern den lebendigen Gott, den sie nicht kennen. Sie führen ein unmoralisches Leben und verführen viele zur Unzucht. Sie verkünden einen falschen Freiheitsbegriff. Sie spotten über diejenigen, die auf Jesu Wiederkunft warten. Ja, er kommt ja noch lange nicht. Sie sind irdisch gesinnt und haben den Geist Gottes nicht. Sie propagieren falsche Heilswege, zum Beispiel eine Ersatzerlösung durch eine falsche Askese, indem sie zum Beispiel sagen, man soll nicht ehelich werden oder man soll bestimmte Speisen meiden, 1. Timotheus 4, Vers 3. Sie lieben Wortkriege und Schulgezänk und verursachen Spaltungen. Sie betreiben Frömmigkeit als Gewerbe und sie streben aus eigener Kraft zu höheren Erleuchtungen, höherer Erkenntnis und lächeln über diejenigen, die an ihrem einfachen Kinderglauben festhalten, wie es dann immer wieder heißt. All diese Kennzeichen zum Beispiel in 2. Petrus 2 und im Judasbrief ausführlich dargestellt. Nun, die Zahl der Irrlehren und Sekten ist heute Legion. Eine Aufzählung würde ins Uferlose führen. Nur einige Beispiele, vielleicht für manchen etwas provokative Dinge, die ich jetzt nenne, in dieser Kürze. Ich möchte es trotzdem tun, damit Sie einfach weiter nachdenken und prüfen können. Ich möchte das immer wieder in einer Gegenüberstellung tun. Zunächst nenne ich die Guru-Kulte aus dem fernen Osten, Bhagwan, Hare Krishna, Sai Baba, Children of God und so weiter und so fort. Und sie haben gemeinsame Kennzeichen, etwa dass an die Stelle Jesu der Guru tritt, an die Stelle des Sühneopfers Jesu am Kreuz treten religiöse Selbsterlösungspraktiken und an die Stelle der christlichen Ethik tritt entweder eine platte Unmoral, so etwa bei Bhagwan und den Schildern auf Gott, wo die Menschen ja zur Prostitution dann sogar aufgefordert werden, eine platte Unmoral oder eine falsche übersteigerte Askese, etwa bei den Hare Krishna-Jüngern, die glaube ich nur 5 Stunden schlafen dürfen und sonst dauernd im Einsatz sind und etliche 100 oder 1000 Mal diese Silben aufsagen müssen, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Also es sind diese mit den Glatzköpfen, die in der Stadt als rumgelaufen sind mit ihren Trommeln. Und das dient dazu, dass sie sich in einen Trancezustand bringen, wo sie nicht mehr prüfen können und damit falschen Geistern, Dämonen verfallen. Dann die New Age-Ideologie. Nur ganz kurz 3 Sätze dazu. An die Stelle des lebendigen Gottes tritt eine unpersönliche magische Kraft. An die Stelle des Sühneopfers Jesu tritt die Selbsterlösung durch spirituelle Techniken oder Reinkarnation, Wiederverkörperung. An die Stelle der christlichen Wahrheit tritt die universale Einheit der Völker und der Religionen. Jesus nur noch als ein Religionsstifter, nicht mehr als der Weg, die Wahrheit und das Leben. New Age. Und das gipfelt im neuen Turmbau zu Babel. Die marxistische Ideologie möchte ich nennen. Hier tritt der Mensch an die Stelle Gottes, der Klassenkampf an die Stelle der Erlösung und die klassenlose Gesellschaft nimmt die Stelle des Paradieses ein. Die neomarxistische Ideologie, die Frankfurter Schule, kritische Theorie des, von Habermas, Marcuse, Adorno und Horkheimer. Auch hier ersetzt der Mensch Gott. Hier ersetzt die ständige Diskussion die vorgegebene Offenbarung Gottes und es ersetzen die Bedürfnisse und deren Befriedigung die Moral. Dann die feministische Ideologie, wie sie in der Frauenbewegung zum Teil in dieser Form vertreten wird. Weibliche Gottheiten ersetzen den Gott der Bibel, Gott den Vater. Das Blut der menstruierenden Frau ersetzt das Blut Jesu. Lesbische Beziehungen ersetzen die Ehe, so nun in den besonders krassen Formen dieser Richtung. Etwa im Werkstattbuch Feminismus, was in der Akademie Bad Boll herausgegeben wurde. Dann die Gott-ist-Tod-Theologie. Dorothee Sölle ist hier zu nennen. Der Mensch ersetzt Gott, die menschliche Aktion ersetzt Gottes Werk, die menschliche Solidarität ersetzt Gottes Reich. Dann die Ökumene der Religionen, wie wir sie zum Teil eben leider auch beim Weltkirchenrat immer stärker erleben, so jetzt auch in Canberra, wo nun eingeborene Ureinwohner aufgetreten sind und der Ahnengeist, also die Geister der Verstorbenen, in Wirklichkeit also die Dämonen mit dem Heiligen Geist Gottes gleichgesetzt worden sind und den Beifall gefunden haben der meisten Delegierten dort. Sie können es in Idea in den letzten Nummern verfolgen, diese Dinge. An die Stelle des Friedens mit Gott tritt der Religionsfriede bei dieser Ökumene der Religionen. An die Stelle der christlichen Wahrheit tritt die religiöse Einheit. An die Stelle des messianischen Friedensreiches Jesu Christi tritt das selbsterrungene Friedensreich der Weltgemeinschaft, der neuen Weltordnung, das ins Antichristliche mündet. Und schließlich die islamische Religion, in Pforzheim ja jetzt besonders aktuell und leider nur sehr wenig Information aus biblischer Sicht, hier in Pforzheim. An die Stelle des lebendigen Gottes tritt Allah, der 36. Götze der Kaaba. An die Stelle des Gottessohnes Jesus tritt Mohammed, der antichristliche Prophet. Und an die Stelle des Sühneopfers Jesu tritt die Selbsterlösung durch Beten, Fasten, Almosen und Wallfahren. Allah ist nicht Yahweh, nicht der Gott der Bibel, nicht der dreieinige Gott, sondern hier tritt etwas an die Stelle, was das Zentrale des christlichen Glaubens ablehnt, das Sühneopfer Jesu Christi. Der Mensch muss seine Selbsterlösung wieder in die Hand nehmen. Und damit wird dieser direkt gegen Christus gerichtete Lehrinhalt aufgebaut. Und im Griechischen heißt das nun tatsächlich Antichristus. Wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet, 1. Johannes 2. Das ist für mich die deutlichste Stelle, auch im Blick nun leider auf den Islam, dass hier Mohammed nun eine Religion ausgearbeitet hat, die ganz dezidiert gegen das Christentum gerichtet ist, wie er es allerdings damals erlebt hat. Er hatte damals ein Christentum vor Augen, das, wie er meinte, 3 Götter verehrte, den Vater, den Sohn und Maria. Es war also eine Sekte im arabischen Bereich, die diese falschen falsche Dreiheit verehrt hat. Wir haben ja Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber das hat er nun vor Augen und glaubte nun, wir hätten drei Götter. Dabei ist es wie bei einem Dreieck. Es ist der eine Gott in drei Erscheinungsweisen, wie die Dreiecken beim Dreieck. Eins und doch in drei Erscheinungsweisen. Aber wir haben auch nur den einen Gott, aber das ist nicht Allah, sondern Allah ist nicht der Vater Jesu Christi und damit ein anderer Gott, der 36. Götze, der Kaaba. Mohammed hat alle Wüstengötter abgeschafft und diesen einen damals übrig gelassen. Sie können das zum Beispiel nachlesen in dem Buch Mohammed, der Prophet aus der Wüste von Dr. Schirmacher und anderen Schriften. Nun, neben den skizzierten Systemen wurden weitere Irrlehren verbreitet im 19. und 20. Jahrhundert in massiver Form immer mehr. Zum Beispiel solche abenteuerlichen Behauptungen wie etwa Jesus habe nie gelebt. Diese Lehre trat um die Jahrhundertwende auf, wurde inzwischen bereits in Schriften von Albert Schweitzer damals widerlegt. Dann die Götter seien Astronauten, brauche ich Ihnen wohl nicht sagen, wer das aufgestellt hat, diese Theorie. Oder Jesus sei nach seiner Kreuzigung in Indien gewesen, auch das ist stammt aus Erzählungen von Romanautoren, die auch überhaupt keinen Anhaltspunkt haben dafür. Oder Jesus sei nur ein einfacher Mensch gewesen. Diese These wurde neuerdings wieder aufgestellt von Franz Alt, der nun die Gottheit Jesu in all seinen Büchern bestreitet und nur noch die menschliche Seite sehen möchte, aber damit eben den wahren Jesus leider verfehlt. Und auch Ansichten wie etwa die Bibel könne rein tiefenpsychologisch gedeutet werden, wie wir sie etwa bei Eugen Drewermann finden, eine verkürzte und damit falsche Auslegung. Ich kann das leider nur alles nur ganz kurz jetzt nennen. Ich könnte Ihnen ganz zu jedem Thema gern einmal einen Vortrag halten, wenn Sie es möchten. Nun, sämtliche Kanäle der Massenmedien sind besetzt, um solche Irrlehren zu verbreiten. Wer zu Jesus hält, wird nur noch müde belächelt, etwa bei Talkshows. Merken wir, welche Stunde geschlagen hat. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die nächsten Dinge möchte ich nur noch skizzieren. Ein weiteres Zeichen ist das Auftreten des Menschen der Endzeit. Und diese Kennzeichen, die ich jetzt nenne, da müssen wir uns selber prüfen, in unserem eigenen Herzen auch, ob solche Dinge nicht auch bei uns da sind, solche negativen Eigenschaften. Dass wir uns ja immer wieder reinigen lassen durch das Blut Jesu. 2. Timotheus 3. Ich übersetze nun direkt aus dem Urtext. Da sollst du wissen, dass in den letzten Tagen der Welt böse Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst lieben. Die Selbstverwirklichungsbewegungen, ihr Geld lieben und ihre Ehre lieben. Sie werden sich selbst groß machen und Gott lästern. Sie werden ihren Eltern nicht gehorchen. Wir denken an die ganze antiautoritäre Welle. Sie werden undankbar sein und alles Heilige in den Schmutz ziehen. Der Gotteslästerungsparagraf wurde abgeschafft, die Pornografie wurde freigegeben. Sie werden sich anderen gegenüber lieblos und unversöhnlich, verleumderisch und unbeherrscht verhalten. Fanatisch werden sie ihre Ziele verfolgen und doch das Gute verfehlen. Verräter sind sie, Hitzköpfe und eingebildete Narren, sie lieben die Lüste mehr als Gott, täuschen Gottesfurcht vor und rechnen doch nicht mit seiner Macht. Solche Menschen meide. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir klare Wegweisung gibt. Von Kind auf kennst du die Heilige Schrift, die dich den Weg zur Rettung lehrt durch den Glauben an Jesus Christus. 2. Timotheus 3. Und nur noch mit einem Satz nenne ich das 4. Kennzeichen für die religiös-moralische Verführung, das Aufbrechen des Okkultismus, des Spiritismus, der Astrologie, des Satanismus. Dazu habe ich an anderer Stelle mich schon vielfach geäußert, das möchte ich uns nun hier sparen. Jetzt gehe ich noch kurz auf die Gemeinde ein, leider reicht die Zeit nicht mehr, ich kann es nur in Stichpunkten nur noch nennen. Die Gemeinde wird gewarnt vor Verführung, vor Christenverfolgung, vor dem Hass der Welt, der sie treffen wird, wenn sie Jesus die Treue hält. Es wird vorausgesagt, nun alles können Sie nachlesen, in Matthäus 24 vor allem, dass es zu einer Scheidung in den Gemeinden kommen wird. Es werden viele vom Glauben abfallen, werden sich gegenseitig ausliefern und verraten in der Trübsalzeit des Antichristen, allerdings dann erst in voller Schärfe. Das Echte wird von Unechtem geschieden werden und wir werden durch Gottes Kraft allein standhalten können. Dann wird die Anomia überhand nehmen. Was heißt das? Luther übersetzt mit Unglaube, aber Anomia bedeutet noch mehr. Es bedeutet Gesetzlosigkeit, dass man sich nicht mehr an die Ordnungen und Gebote Gottes hält, dass man sich selber seine Gesetze geben will durch Autonomie, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung. Die Liebe, und das geht damit einher, wird den vielen erkalten. Es wird nicht mehr die Liebe Gottes weitergegeben, sondern nur noch eine egoistische Liebe. Dasselbe ja immer wieder uns reinigen und zubereiten lassen. dass wir nicht damit verfallen. Und dann wird in der Trübsalzeit die Babylon-Kirche zubereitet. Das ist nun ein Begriff, der sich auch tatsächlich nun in der Bibel immer wieder findet, nicht nur von bestimmten Gruppen aufgebracht, sondern biblisch ist. Babylon gegen die Brautgemeinde. Und welche Kennzeichen trägt diese endzeitliche Kirche, die sich in allen Konfessionen und vielleicht auch in allen und sicher auch in allen Denominationen quer hindurch finden wird, quer hindurch? Sie setzt sich der Welt gleich, sie betreibt Vermischung der Weltanschauungen und Religionen, sie bezieht sich nicht nur auf die sieben Hügel, sondern ist, wie gesagt, in allen Konfessionen. Man sieht es an den wachsenden Schwierigkeiten Gläubiger bereits in verschiedenen Kirchen. Sie ist auf Geld und Macht aus. Sie ist äußerlich prachtvoll, aber innerlich geistlich tot. Es werden falsche Zeichen und Wunder vollbracht werden. Sie wird vom Antichristen anfangs gebraucht werden zur Auflösung der Wertmaßstäbe, zur Täuschung. Aber nachher wird er sie fallen lassen, wie es in Offenbarung 17 und im Daniel-Buch vorausgesagt ist. Er wird sie zunächst benutzen, um Menschen religiös an sich zu binden. Und wenn er sie dann nicht mehr braucht, wird er sie fallen lassen. Die Könige werden Krieg führen gegen sie, heißt in Offenbarung 17, und sie besiegen in Offenbarung 18 dann der Fall, der Sturz der babylonischen Buhlerin. Nun, es gibt aber auch ein positives Zeichen im Blick auf die Gemeinde, und das ist die weltweite Evangeliumsverkündigung, die Mission, die an ihr Ende gelangen wird. Und wir sehen auch heute, dass dieses nun in absehbarer Nähe liegt. Auch dieses ein Zeichen der Nähe Jesu. Es gibt heute Bibelübersetzungen in etwa 1400 Sprachen. Es fehlen noch einige 100 ganz kleine Stämme und Sprachen, aber in den 1400 Sprachen ist sie übersetzt. Fast alle Menschen haben die Möglichkeit, sie zu lesen, 98% der Erdbevölkerung. Es gibt große Aufbrüche, große Erweckungen in Afrika, in Russland, in China, in Korea, in den östlichen Ländern, in Indonesien, nur bei uns nicht, in Westdeutschland. Da hat wohl die Bibelkritik und andere Dinge schon zu viel zerstört. Und diese großen Aufbrüche sind da. Es gab noch nie so viele Möglichkeiten, wie heute das Evangelium weiterzusagen. Durch Rundfunk, durch Gospel-Recordings, das sind zum Beispiel Gospel-Schallplatten, da braucht man nicht mal Strom dazu, die kann man also drehen mit einer Nadel und kann dann die Botschaft hören. Diese Schallplatten, da wurde das Evangelium in bereits 3500 Sprachen draufgesprochen. Eine Kurzbotschaft. Und das ist nun ein positives Zeichen, dass der Herr bald wiederkommt. Und die Gemeinde wartet ja nicht nun auf diese Endgerichte, sondern auf ihre Entrückung. Darauf werde ich auch immer wieder angesprochen. Wann ordnest du denn die Entrückung ein? Vor der Trübsal? Also jetzt jederzeit? Oder während der Trübsal? Oder nach der Trübsal? Ich kann nur dazu so viel sagen, dass ich mich nicht festlegen lasse auf irgendeine Deutung. Es gibt für alle Möglichkeiten Gründe, vielleicht schwächere oder stärkere. Aber ich zitiere vielleicht einen Satz, den Fritz Hubner einmal darüber gesagt hat. Er sagt, wir sind überzeugt, dass die Zeitpunktfrage am besten nicht mit der Frage vor, während oder nach der großen Trübsal verbunden wäre. Die Schrift betont gegenüber der Ermittlung eines Zeitpunktes die ständige Wartebereitschaft. Darauf kommt es an, dass wir alle Zeit wachen. Und ich denke, ist meine Überzeugung, das will uns auch der Herr Jesus sagen in diesen Gleichnissen von seiner Wiederkunft, dass man alle Zeit wachsam ist, dass er jederzeit wiederkommen kann, dass auch die Entrückung jederzeit erfolgen kann. Sicherlich vor der Trübsal, sagen sehr viele Christen, ist wahrscheinlich auch die gängige Auslegung im evangelikalen Bereich, aber sagen auch viele während der Trübsal sozusagen in der Ausreifung, dass dann als herrlicher Machterweis Gottes die glaubende Gemeinde hinweg entrückt wird in die Unsichtbarkeit, in die Herrlichkeit. Nun, dieses geistliche Geheimnis, darauf freuen wir uns, wenn wir nicht vorher schon unseres Leibes entkleidet werden und ins Paradies gehen, wie Jesus sagt. Nun, wie sollen wir uns nun verhalten? Das, denke ich, ist doch noch wichtig, dass wir noch einige Minuten darauf eingehen. Zunächst, wir sollen nicht erschrecken nach all dem, was wir jetzt gehört haben. Wir sollen nicht erschrecken. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus immer wieder. Wir sollen nicht bei den Zeichen stehen bleiben, sondern dahinter den wiederkommenden Herrn sehen. Ferner sollen wir uns nicht sorgen, was wir reden sollen, wenn wir einmal in Verfolgung geraten. Er selbst, der Herr, wird uns die Worte eingeben. Gottes Geist leitet uns. Und wenn wir uns ganz in seinen Händen gebeugt wissen, wird er uns auch führen. Viele von uns erleben sicherlich diese Führungen jeden Tag immer wieder neu. Dann, dass wir diese Zeichen ernst nehmen, die ich genannt habe. Wir sollen sie weder herunterspielen, noch wegrationalisieren, wie es oft getan wird. Es wird ja manchmal gesagt, ja, die Prophetie, das gibt es doch gar nicht. Und so, die Bibel ist ja nur von Menschen. Aber wir müssen ja jetzt doch vielleicht gesehen haben, dass es so viele Erfüllungen gibt, dass es schwerlich allein von Menschen sein kann, sondern dass Gottes Geist nun diese Menschen getrieben hat, von Gottes Geist inspiriert haben sie es niedergeschrieben. Dann sollen wir wachsam sein, bereit sein, denn die Zeit ist nahe. Wenn der Feigenbaum grünt, dann seht, dass die Zeit nahe ist. Matthäus 24. Der Feigenbaum Israel, das deutlichste Zeichen. 1948, 1967, diese Erfüllungen, die ich genannt habe. Dann die Erlösung naht. Die Freude sollte deshalb triumphieren und regieren. Und die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, bin ich dabei, habe ich Jesus als meinen persönlichen Herrn und der Retter angenommen? Bin ich durch das Blut des Lammes gereinigt von meinen Sünden? Habe ich Vergebung und Heil im Glauben an dieses Opfer, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für mich persönlich? Das ist entscheidend. Und wer das nun erkannt hat, er wird die Bibel lesen und wird vielleicht auch die prophetischen und apokalyptischen Schriften stärker studieren, wenn wir merken, wie nahe nun die Zeit ist. Er oder sie wird die Gemeinschaft mit wiedergeborenen Menschen suchen. Verlasset eure Versammlungen nicht, heißt es im Hebräerbrief. Und wir dürfen uns ganz zu Jesus halten. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Das ist entscheidend. Und uns immer wieder reinigen lassen, durch das Blut Jesu Buße tun. Es heißt einmal in der Offenbarung, angesichts all dieser schrecklichen Gerichte, die in der großen Trübsalzeit sein werden, und sie taten trotzdem nicht Buße wegen im Blick auf ihre Werke, ihre Unzucht, ihre Sünde, ihre Zauberei, ihren Götzendienst, sie taten trotzdem nicht Buße. Und ich möchte uns wirklich aufrufen, dass wir diese Buße tun, jeden Tag neu den Herrn um Vergebung bitten und ihm nachfolgen. Und so dürfen wir auf seine Wiederkunft uns freuen und dürfen mit allen Engeln und Erlösten beten. Amen, komm Herr Jesus, komme bald. Ja Herr Jesus, dieses Gebet möchten wir auch jetzt an dich richten, dass du deine Gemeinde zu dir berufst und dass wir inmitten all der zunehmenden Trübsale, die auf uns zukommen, bewahrt werden bei dir, vor allem vor der Verführung durch falsche Lehren und falsches Leben. Herr, schenk uns da die Standhaftigkeit in unserem persönlichen Leben und in unseren Gemeinden, wo wir auch herkommen. Und schenk uns, dass wir wirklich ganz zu dir gehören, dass wir dich annehmen im Glauben, Herr Jesus. Dazu schenk Gnade auch heute Abend. Wir bitten dich darum von Herzen. Und wir bitten dich auch um deinen Segen für jedes, das jetzt nach Hause gehen muss, dass du es geleitest und dass wir uns alle einmal wiedersehen dürfen, im Glauben an dich erlöst, in deiner Herrlichkeit. Amen.